Live in Mixtapes. Wir haben uns hier wieder versammelt, bei dir, Günther,
ja,
um über Verbrechen zu sprechen.
Heutzutage gibt man so Triggerwarnungen raus. Ja. Ich finde das zwar eigentlich grundsätzlich total doof. Ja.
Dann wird es spannender, ne?
Aber ich denke mir, vielleicht bringt das was. Ja. Also Triggerwarnung ist nichts für zart besättete Menschen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, irgendwie, keine Ahnung warum, aber die Geschichte, die ich da jetzt erzählen werde, irgendwie ist die mir persönlich ein bisschen unangenehm. Ich habe keine Ahnung warum, ja. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass der Musiker mir absolut unsympathisch ist. Ja.
Oder geworden ist?
Nein, gar nicht. Also ich muss jetzt vorausschicken, so wirklich kannte ich ja die Band nicht, die, und außer diesen einen bekannten Song. Ja.
Lassen wir mal die Katze aus dem Sack. Also wir sprechen über Noir Désir ist die Band.
Richtig,
und der Sänger heißt
Bertrand Cantat.
Du hast ja vorher gesagt, ich meine, wir können jetzt mal spielen. Ja. Sie haben ja ein ordentliches Richtig. Stück, nämlich Le vent nous portera.
Genau.
Der Wind wird uns tragen.
Und der Wind, also vielleicht einmal die, ich mache es mal anders. Ich glaube, diese Nummer ist die Nummer, die wahrscheinlich fast alle Menschen, zumindest bei uns, das muss man jetzt vielleicht ein bisschen relativieren, mit der Band verbinden. Meiner Meinung nach ist das für die Band ein relativ ungewöhnlicher Titel, musikalisch gesehen, ja. Ist eine nette Nummer und vielleicht beginnen wir ganz kurz mit der.
Gespielt und zwar gut, ich finde sogar, es ist eine sehr gute Nummer. Aber du hast gesagt, eigentlich hast du jetzt gar keinen Bock, da jetzt von dem noch was zu spielen.
Einerseits eigentlich nicht, ja, das wollte ich so mit euch besprechen. Also normal ist es ja so, dass wir dann über die Menschen, die wir plaudern, ja, durchaus dann auch Musik spielen. Ja. Und wenn ich ganz ehrlich bin, irgendwie, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund denke ich mir, vielleicht sollten wir das nicht tun. Aber jetzt nicht weil die Musik per se schlecht ist, da würde ich gar kein Urteil bilden, sondern mein Gedanke ist, dass ich eigentlich den Täter hier nicht in den Mittelpunkt stellen möchte. Und vielleicht Spoilerwarnung, es gibt hier tatsächlich Opfer und Täter. Und der Bertrand Cantat ist der Täter. Punkt.
Ja, aber dann sollte man gar nichts spielen, das ist jetzt auch nicht so ideal. Aber vielleicht sollte man
irgendwas,
was thematisch passt. Ja. Okay, na, wir reden mal und dann entwickeln wir vielleicht, während du die Geschichte erzählst, ein Gefühl dafür, wie wir das auch mit Musik adäquat hinterlegen könnten. Also einerseits sagst du, der ist so deutlich ein Täter, dass man das jetzt nicht weiter in den Mittelpunkt stellen will.
Eigentlich nicht. Also die Frage nach einer Täterschaft, die ergibt sich eigentlich gar nicht. Die Geschichte wird es beweisen. Es ist der 27. Juli 2003. Wir sind in einem Hotel in Vilnius im Zimmer 35. Die Frage ist, was passiert in der Nacht vom 26. auf den 27. Juli genau? In Wirklichkeit weiß das nur Bertrand Cantat, die eine Person, und die andere Person in dem Zimmer war seine damalige Lebensgefährtin Marie Trintignant, aber die kann uns leider nichts mehr erzählen. Marie Trintignant verstarb an den Folgen heftiger physischer Gewalt. Canton gab erst in der zweiten Befragung an, an der auch französische Beamten teilnahmen und ihn mit einem eindeutigen Autopsieergebnis konfrontierten, dass er Marie geschlagen hat. In der ersten Befragung hat er lediglich gesagt, ja, er hat sie geschubst und sie ist leider ganz, ganz unglücklich mit dem Kopf an einen Heizkörper angeschlagen. Bei der zweiten Befragung, als das Autopsieergebnis vorlag, gab es dann wenig Handlungsspielraum für ihn und hat gesagt, okay, ja, das stimmt, ich habe sie geschlagen, aber diese Frau war komplett hysterisch, die hat mich ja angegriffen, die hat mich zuerst geschlagen. Und man muss wissen, Bertrand Cantat war und ist ein großer, stattlicher Mann, ja, und Marie Trintignant war eher eine kleine, zierliche Frau. Also ich würde jetzt einmal sagen, Gewichtsklasse Mann, geschätzte 90 Kilo muskulös und Marie Trintignant eher so 60 Kilo Fliegengewicht. Jetzt muss man sich vorstellen, ja, dieser unendlich arme Bertrand Cantat, ja, dieser große, kräftige, dieser Mann, ja, wird von dieser kleinen, zierlichen Marie angegriffen, geschlagen und was bleibt ihm da eigentlich über? Ja, er muss sie ja wehren. Das arme Kind, ja, also ein paar Ohrfeigen, nicht mon Dieu. Ich muss mich wehren, ja. Das kann ja wohl nichts tun, wenn ich so als großer, kräftiger Mann so eine Frau mal ein paar Ohrfeigen gebe. Nicht? Ich meine, wer tut das nicht?
Das war jetzt ironisch von dir.
Ja, also Vorsicht, ja, also falls es nicht klar ist, ich bin hier nicht auf der Seite des Bertrand Cantat. Also wir halten fest, das ist noch immer der 27. Juli 2003. Und die Geschichte ist insofern dramatisch, weil man wissen muss, ja, dieser Cantat, ja, hat gute 6 Stunden nichts getan.
Während sie in der
Mimik ist. Sie geschlagen wurde, während sie von ihm ins Bett gebracht wurde, er das Gesicht gesäubert hat, von Blut abgewischt hat. Aha. Dann hat er mal gecheckt, ob sie atmet oder so, ja, und hat sich gedacht, naja, die schläft, brauche ich ja nichts tun. Über 6 Stunden.
War der irgendwie unter Drogen oder angesoffen oder was?
Nicht wirklich, ja. Was für uns jetzt in der Ausgangslage wichtig ist, ist, es wurde seitens Bertrand Cantat immer festgestellt, es war einfach ein tragischer Unfall. Und das werden ihm leider sehr viele Leute sehr lange glauben. Wurde 1962 eben in die bekannte französische Schauspielerfamilie Trintignant hineingeboren. Ihr Vater ist der Jean-Louis Trintignant, kennt man möglicherweise, ja, und die Mutter ist die Nadine. Nadine Trintignant ist eine bekannte französische Regisseurin. Marie hat ihren ersten Auftritt mit 12 Jahren gehabt in einem Film von ihrer Mutter. Ja. Summa summarum sollten Mutter und Tochter 12 Filme miteinander drehen. Also die Marie Trintignant ist zu diesem Zeitpunkt eine etablierte französische Schauspielerin. Während der Dreharbeiten zum Film Janie et John, also da geht es um die Janis Joplin und so weit ist es im Kopf ab, um den John Lennon, den sie gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Samuel, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Bonchetrain gedreht hat, ja, das war im Jahr 2002, besuchte sie aus Gründen der Recherche, wie man quasi einen Rockstar spielt, ein Konzert der französischen Band Noir Désir. Wie ich erwähnt habe, Noir Désir war zu der Zeit eine ganz, ganz große Rockband in Frankreich. Ja, die haben wirklich Millionen Platten verkauft. Also die waren nicht ein kleiner Act, sondern die haben wirklich große, große Konzerthallen gefüllt. Und der Bertrand Cantat wurde immer so als der Jim Morrison aus Frankreich, großer Mann, auch dunkles, lockiges Haar, ein Bursch, ein stattlicher Mann. Ja. Cantat und Marie Trintignant verlieben sich ineinander und zu der Zeit, als die beiden sich kennenlernen, war Marie Trintignant nach wie vor verheiratet und der Bertrand Cantat war auch liiert, und zwar mit der Christina Radi. Und das erste bekannte Teil ist, er verließ Christina Radi, seine Frau, während sie hochschwanger mit ihrem zweiten Kind war, zu der Zeit, als sie auch das Kind zur Welt bringen sollte. Eine Kleinigkeit, und ich will das jetzt nicht überstrapazieren, sowas kann natürlich passieren, keine Frage, ja. Aber da stellt sie, wenn man in der Retrospektive sich die Geschichte anschaut, denkt man sich, oha, ja, irgendwie steht das, Shakespeare hätte gesagt, unter einem Unstern. Vielleicht ein bisschen was zur Christina Radi. Christina Radi ist eine gebürtige Ungarin. Cantat und Radi haben sie 1993 in Budapest kennengelernt. Sie haben sie verliebt. 4 Jahre später haben sie in ihren ersten Sohn, den Milo, zur Welt gebracht. Und eben, wie gesagt, 2002, als sie Cantat und Marie kennengelernt haben, kam die Tochter namens Alice zur Welt. Ja. Vielleicht ein bisschen noch was zur Person von der Marie. Marie Trintignant hatte in Summe 4 Kinder von 4 unterschiedlichen Vätern. Das ist einfach nur Fakt jetzt momentan, das soll hier jetzt keine moralische Entscheidung werden, aber ihr wurde das nach ihrem Ableben durchaus zur Last gelegt. Also irgendwo war das zu einer Zeit, man muss ja wissen, so frühe 2000er Jahre, wo halt, wie soll ich das nennen, ja, die Ungleichheit zwischen Mann und Frau durchaus noch mehr Gewichtung hatte als möglicherweise heute. Ja. Kennen Sie diesen Ausdruck Amour fou, aus dem Französischen? Nicht? Und das ist halt so, am Anfang ja, dieser Geschichte wurde halt von dieser Amour fou gesprochen. Ja, da haben sich halt 2 Liebende getroffen. Was
crazy in love.
Ja, genau, crazy in love. Ja. Diese verrückte Liebe. Ja. Wie verrückt diese Liebe werden sollte, über kurz oder lang, ja, können wir am 27. Juli 2003 festmachen. Im Juli 2003 ist Marie Trintignant bezüglich Dreharbeiten in Vilnius. Ihre Mutter führt Regie und Cantat sagt, ich komme mit. Die ganze Filmcrew hat eigentlich diesen Bertrand Cantat zu der damaligen Zeit eher ein bisschen als schwierig empfunden. Er war sehr besitzergreifend, hat der Marie permanent SMS-Nachrichten geschickt, ja, sie musste immer auf Abruf für ihn sein. Es gibt so Geschichten, dass quasi die Marie, wenn sie geschminkt wurde, hergerichtet wurde, bei den Kostümproben hat sie eher ihre Texte gelernt und so weiter. Und das konnte sie jetzt nicht, weil dauernd der Cantat in ihrer Nähe war. Und der Crew war relativ schnell klar, ja, dieser Bertrand Cantat ist eine relativ eifersüchtige Person, ja, aber vielleicht nicht gesund eifersüchtig. Und jetzt ist die Frage, ob es eine gesunde Eifersucht überhaupt gibt, aber ich sage mal, bis zu einem kleinen gewissen Grad, ja, sicherlich, aber das war eher schon ein Zeichen, das ist eher unangenehm. Wir hüpfen jetzt wiederum in die Nacht zum 27. Juli 2003. Es gibt Berichte, dass sie schon den ganzen Abend über so ein bisschen Streit hatten, wegen Banalitäten. Dann haben sie sich anscheinend wieder etwas vertragen. Und der Auslöser dürfte eine SMS gewesen sein, nämlich eine SMS von ihrem Ex-Mann, mit dem sie ja gemeinsam einen Film gedreht hat. Und der Inhalt der SMS war eher banal, also jetzt nichts Explizites irgendwie, sondern eher so, wie halt Ex miteinander umgehen, ja. Und nach dem Autopsiebericht, ja, steht eines fest, nämlich das, was er am Anfang nicht zugegeben hat. Also es waren Minimum 19 heftige Schläge ins Gesicht. Das Gesicht wurde zertrümmert, die Nase war zertrümmert, sie hatte innere Verletzungen und das Ganze passierte vermutlich irgendwo so um Mitternacht herum. Wir erinnern uns, was ich gesagt habe, der Bertrand Cantat nimmt Marie, bringt sie ins Schlafzimmer, macht sie halbwegs sauber und tut nichts. Er hat dann früh morgens den Bruder von der Marie angerufen, der ebenfalls im Vilnius wegen den Dreharbeiten war und keine Ahnung, was da genau besprochen wurde, aber so quasi, wie der ja ihm wohl erzählt haben, du, da ist was passiert, der Marie geht's nicht gut. Ja. Letztendlich kommt ein Krankenwagen, letztendlich kommen die Behörden, ja, und die Marie Trintignant liegt mehrere Tage in Vilnius im Koma. Am 31. Juli wird sie in die Hartmann-Klinik in Neuilly bei Paris überführt, weil die Familie gesagt hat, wir hätten gerne unsere Tochter eher lieber bei uns wieder, dass wir schauen können, wie wir helfen können. Aber leider Gottes, einen Tag später verstarb sie. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen.
Ich war im August 2003 in Paris und bin vor ihrem frischen Grab gestanden.
Wirklich?
2 Wochen nach der Geschichte.
Gruselig.
Hab das dann erst nachgelesen.
Waren da viele Leute?
Nein, es war 2 Wochen später oder so. Nein, da war.
Nein. Blumen oder sowas?
Ja, das schon. Es war noch frisch, hast gemerkt, irgendwie hat alles geschmückt, aber ja.
Jetzt für mich, ja, während ich mich so beschäftigt habe, und ich muss gestehen, ich kannte in groben Zügen diese Geschichte, aber nicht so sehr im Detail, und während ich mich beschäftigt habe, habe ich mich ertappt, dass ich über dieses Verhalten, ja, da nachgedacht habe. Und für mich tun sich da Fragen auf. Nicht? Die erste Frage ist, welcher Mensch legt der sogenannten Liebe seines Lebens, ja, Minimum 19 Mal heftig ins Gesicht. Welcher Mensch bringt dann die Liebe seines Lebens einfach ins Bett, wischt ihr das Blut vom Gesicht und denkt sich, die schläft ja lediglich. Welcher Mensch ruft erst Stunden später, ja, jemanden an, in dem Fall den Bruder, ja, und sagt, du, ich glaube, es gibt ein Problem. Ja. Und welcher Mensch gibt in der ersten Befragung der Polizei zwar zu, ja, dass er den anderen, diesen geliebten Menschen wohl geschubst hat, ja, und dass diese Person gestürzt ist und es war ein tragischer Unfall. Und es gibt für mich eine eindeutige Antwort. Die Antwort lautet Bertrand Cantat. Da gibt es jetzt für mich persönlich ganz, ganz wenig zum Diskutieren. Und das Einzige, was ich aus menschlicher Sicht, und ich will es nicht verharmlosen, nachvollziehen habe können, ist, dass ich habe, okay, dem war vollkommen bewusst, was passiert ist, und er hat versucht, ja, im ersten Step, das irgendwie als Unfall zu verkaufen.
Aber wieso tut er dann das Blut wegwischen und sie säubern und
siehste?
So weiter? Ne?
Also es tun sich halt Fragen auf. Mhm. Ne? Weil wenn ein Unfall passiert, würde ich auch sagen, okay, rufe die Rettung an, da ist was passiert. Ich meine, okay, ich habe es geschubst, keine Frage, die ist aber blöd über das Sofa gestürzt, hat sie den Kopf verkaut und sorry, ja. Es ist passiert, aber es war ja nur ein Unfall. Ja. Und da ist jemand, der eigentlich nichts macht, sondern einfach abwartet. Cantat wird verhaftet, wird in Vilnius befragt und es schalten sich halt eben die französischen Behörden ein. Und da Marie natürlich zu Hause in Frankreich verstorben ist, haben die auch Möglichkeit gehabt, und aufgrund der Autopsie melden sich die französischen Behörden bei den Behörden in Vilnius und sagen, wir würden gerne da quasi bei einer zweiten Runde mit dabei sein. Und es gibt Videoaufnahmen davon. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist es leicht voyeuristisch, wenn man sich diese Videoaufnahmen anschaut. Aber man sieht dann eigentlich bei dem Moment, dass halt quasi klar wird, was sie ihm vorlegen. Also du kannst uns nicht quasi erzählen, dass das einfach ein Unfall war, weil die Autopsie sagt, schau dir das an, was wir festgestellt haben, ja. Bricht dieser Bertrand Cantat komplett zusammen. Also er fängt zum Weinen an, er ist komplett fertig. Und in dem Moment beginnt er für sich und für die anderen eine Geschichte zurechtzulegen. Und die Geschichte geht ihm darin, ja, okay, es gab einen Streit, nämlich über diese erwähnte SMS, und die hat ihn ja so empört, weil wie kann die Marie nur quasi neben ihm irgendwo Kontakt mit jemand anderem haben? Aber sie war ja hysterisch. Die ist ja auf mich losgegangen. Die Frau war ja außer Rand und Band. Ich habe mich ja verteidigen müssen. Ich habe halt die Kontrolle verloren. Natürlich, es war eine Tragödie, keine Frage. Aber eigentlich, auch ich bin ein Opfer. Und die Verteidigungsstrategie war, es war ein Verbrechen aus Leidenschaft. Du hast hier diesen Mann, ja, der von dieser Frau bedroht wird und er liebt sie doch so sehr und er muss sich natürlich verteidigen. Und diese Geschichte verfestigt sie. Und der Anwalt von Bertrand Cantat arbeitet sehr daran, diese Geschichte zu verfestigen. Es gibt eine Geschichte, ja, die französischen Medien haben diese Geschichte aufgegriffen, gab es auch sehr viele Talkshows und so weiter und in einer Talkshow sitzt der Bruder von Bertrand, ne, im Studio und sagt halt sinngemäß, naja, diese Frau war hysterisch und mein Bruder hat sich ja nur gewehrt und natürlich ist es passiert, aber es war total tragisch und er wollte das ja nicht und dann beginnt diese Erzählung, dass man sagt, schaut euch einmal diese Marie an. Ja, was ist das für eine Frau? Vier Kinder? Vier Männer? Was ist das für eine Frau? Mit der stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Also es beginnt die Verteidigungslinie, dass man eigentlich anfängt, ja, diese Frau als etwas moralisch verwerfliches Wesen hinzustellen. Von dem her gesagt. Ja, das ist ein Teil, der irgendwie wahrscheinlich öfters passiert ist, was uns bewusst ist, aber hier wird versucht, eine Täter-Opfer-Umkehr durchzubringen.
Und weißt du, war das eher die Idee eines Anwalts oder ist das dann so
naja, nein, passiert? Das beginnt schon während der Befragung. Mhm. Also das ist von Cantat seine Verteidigungsstrategie. Mhm. Das heißt, dieses Erzählbild von dieser Frau, die plötzlich zur Furie wird, die auf ihn losgeht.
Hat man an ihm irgendwelche Streitspuren, nee, also was weiß ich, Kratzer nee. Oder dass er irgendwo einen Schlag gekriegt hat oder sowas?
Gar nicht. Mhm. Marie wurde am 6. August 2003 am Friedhof Père Lachaise beerdigt. Ja. Und es kam dann wie zu einer Abfolge, wie zu einer Maschinerie ja, von Aussagen, die natürlich von den Freunden, Geschäftspartnern, Bandmitgliedern kamen. Und es setzte sich tatsächlich in dieser öffentlichen Meinung fest, also er musste sich ja wehren. Es blieb mir ja gar nichts anderes über.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas.
Die Marie Trintignant war 1,60 Meter und hat wahrscheinlich 60 Kilo gewogen. Und der Cantat ja, war halt so wie der Lukas, ja, so ein Riegel, ein Bursch. Großer, kräftiger Bursch. Darauf kommt noch nicht der vermeintliche Lebenswandel dieser Frau. Ne? Diese vier Väter, vier Kinder, was ist das für eine Frau, was sollen wir von der halten? Ja? Wir springen zum 29. März 2004. Ein Strafgericht in Vilnius verurteilt Cantat wegen unterlassener Hilfeleistung und Totschlag zu 8 Jahren Haft. 8 Jahre für eine vorsätzliche Tötung. Wesentliche Person, die geholfen hat, das Bild des Bertrand Cantat ein bisschen zu verrücken, war interessanterweise seine Ex Christina Radi. Zu dem Gerichtstermin wurde sie natürlich als Zeugin eingeladen, wie auch die Bandmitglieder, aber vor allen Dingen, nicht die Ex-Frau wäre ja schon eine relevante Instanz gewesen. Die Familie Trintignant hat sich einen sehr guten, sehr bekannten französischen Anwalt genommen, der Christina Radi dementsprechend befragt hat. Und die Frage war jetzt sinngemäß, war Bertrand Cantat dir gegenüber jemals gewalttätig? Und Christina Radi hat gesagt, nein, mir gegenüber war er nie gewalttätig. Und das hat ihm in gewisser Art und Weise enorm geholfen. Die Aussage von Cantat war, ich habe lediglich 4 Ohrfeigen verteilt. Wir erinnern uns, die Autopsie spricht von gut 19, möglicherweise 20, 21 schweren Schlägen ins Gesicht. Und er sagt, ich habe ja lediglich 4 Ohrfeigen gegeben. 4 Ohrfeigen. Der Anwalt, der Trintignant, hat das von Anfang an bezweifelt. Er hat gesagt, dass das hier ja, war kein Verbrechen aus Liebe. Ein Zitat von ihm möchte ich also kurz wiedergeben von dem Anwalt. Das war, was die Leute betrifft, die Romeo und Julia ins Spiel bringen, seien sie daran erinnert, dass Romeo seine Julia nicht umgebracht hat.
Hört, hört.
Hört, hört. So, Cantat geht in Litauen ins Gefängnis. Anscheinend hat ihm ein Journalist besucht in Vilnius, hat mit ihm gesprochen und laut dessen Bericht ja, hat er festgehalten, also dieser Cantat spricht immer noch in der Gegenwartsform von Marie, so wie wenn sie immer noch bei ihm wäre. Und er hatte extrem viel Mitleid mit sich selbst und anscheinend hatte er einen Briefpartner außerhalb des Gefängnisses und da gibt es anscheinend diesen Satz, sie fehlt ihm doch so sehr und weiter geht er, wie wir uns lieben, jenseits der Grenzen aller Welten, das Schicksal habe uns einen bösen Schlag versetzt. Ich frage mich, wer da jetzt wem geschlagen hat, das Schicksal oder der Bertrand. Im September 2004 gibt es einen Überstellungsantrag und Cantat wird nach Frankreich ausgeliefert. Und im Oktober 2007 kommt er wegen guter Führung raus. Das ist grundsätzlich rechtlich in Ordnung. Da kann man jetzt, so fair muss man sein, das gibt das Rechtswesen in Frankreich her. Die Hälfte der Strafe wurde abgesessen, kannst Bewährung beantragen. Die Justiz hat das so beurteilt. Und da ging schon mal zumindest ein bisschen ein Raunen durch die öffentliche Meinung in Frankreich. Immerhin. Wir erinnern uns, bis dahin war Cantat ein tragischer, ich möchte nicht sagen Held, aber eine tragische Person, eine tragische Liebesgeschichte. Und die Marie war eher die möglicherweise moralisch verwerfliche und vor allen Dingen hysterische Frau. Jetzt wird es für mich aber doppelt interessant, weil es passiert eins. Ja, nach seiner Entlassung nimmt Cantat wieder Kontakt zu seiner Ex-Frau, da ist ja Christina Radi auf. Und sie leben tatsächlich gemeinsam wieder in Bordeaux mit ihren Kindern. Und Christina hat sicherlich eine schwere Zeit durchgemacht. Also mein Eindruck wäre, ja, dass sie, die Trennung hat sie sicherlich sehr, sehr verletzt. Und sie dürfte sehr an den Cantat gehangen haben. Und jetzt ist er und sie sind zwar wieder gemeinsam, so ein wirkliches Liebespaar sind sie nicht mehr, aber sie leben immerhin gemeinsam in einem Haus zum Teil. Was für mich irgendwie etwas eigenartig wirkt. War halt so. Ja. Christina lernt auch einen neuen Mann kennen, verliebt sich ja in den, versucht Beziehung mit dem zum Aufbauen. Irgendwie fängt sie dann an, dem anderen Mann zu signalisieren, tut es mit dieser Beziehung, das funktioniert irgendwie nicht, das ist keine gute Idee. Irgendwo der Bertrand, der kriegt das mit, das geht halt einfach nicht. Und mehr oder weniger von heute auf morgen bricht sie diese Beziehung ab. In der Nacht vom 10. Jänner 2010 erhängt sich Christina Radi im eigenen Haus. Kurz vorher ruft sie ihre Eltern in Budapest an, spricht eine Nachricht auf deren Anrufbeantworter, die wie folgt ist. Es sind schlimme Dinge passiert, ich komme da nicht mehr raus. Das doppelt Tragische ist, der 12-jährige Sohn geht nach oben und findet die Mutter erhängt. Er geht nach unten, der Vater, Quentin, schläft zu dem Zeitpunkt. Es gibt einen Abschiedsbrief von der Christina, wo sie quasi am Beginn schreibt, so sinngemäß, das hier ist mein Abschiedsbrief, hallo und auf Wiedersehen. Das ist jetzt sehr frei zitiert von mir. Der ist sehr lange, da gibt es einen kurzen Absatz über den Bertrand. Wirklich festmachen, so fair muss man sein, kann man nicht, dass er jetzt letztendlich die Schuld hat, dass sie sich erhängt hat. Die Polizei kommt natürlich, nimmt Quentin mit, verhört ihn, lässt ihn wieder gehen. Es gibt absolut keinerlei Beweise, dass das Ableben der Christina kein Suizid war.
Je ne préviens pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive. La gueule en coin. Et puis un matin au réveil. C'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille. Au creux des reins. Le mal de vivre, le mal de vivre, qu'il faut bien vivre, vaille que vivre, on peut le mettre en bandoulière ou comme un bijou à la main, comme une fleur en boutonnière. Ou juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun. Mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient.
Im Oktober 2010, ja, gibt die Band Noir-Désir bekannt, dass sie sich auflöst. Vorher gab es noch einen großen Deal mit der Plattenfirma Universal. Hätte eine neue Platte geben sollen. Man muss wissen, während des Mordprozesses sind natürlich die Plattenverkäufe nach oben geschnellt, wie das halt so oft ist in der Popwelt. Die Plattenfirma war sehr zufrieden, würde ich meinen. In dieser Dokumentation ja, kommt da der ehemalige Plattenchef zu Wort. Der ist so ein richtig abgebrühter Motherfucker. So quasi, was geht das uns, was geht das mich an? Ich war zuständig, dass wir Platten verkaufen. Wir haben Platten verkauft. Ja, was soll's für mich? Man muss ja nicht unbedingt sich jetzt diese Platten anhören. Ja. Ah, die Fans zum Teil waren gespalten. Es gab natürlich Fans, die Nona nicht zu ihren Helden gehalten haben und auch zum Bertrand gehalten haben. Und dann gab es natürlich auf der anderen Seite Leute, die sie abgewandt haben, die gesagt haben, was wollt ihr, das ist ein Mörder. Ja. Aber auch das sind Dinge, die passieren. Ich sage das jetzt völlig wertfrei, ja, das will ich ja gar nicht irgendwie großartig zum Thema machen. Nach wie vor im Jahr 2010 gilt Quentin eigentlich noch immer so als tragischer Held. Ja. Also irgendwie dieser Fluch, der über diesen Bertrand Quentin hängt, ja, zuerst dieser Unfall mit der Marie, ja, dieser Mord aus Leidenschaft, jetzt hängt sie noch die Christina auf, der arme Kerl, der arme, arme Kerl. Wir alle erinnern uns, vielleicht irgendwann kam dann so Mitte der 10er Jahre diese MeToo-Bewegung auf und da begann sich etwas zu ändern. Und zwar, es gibt die Journalistin Anne-Sophie Jan und die hat da angefangen, diesen Mordfall zu recherchieren. Die hat dann sehr tief recherchiert, hat lange recherchiert und war eigentlich knapp davor aufzugeben, weil sie irgendwie gemerkt hat, ich stoße an eine Wand, da ist eine Wand des Schweigens rund um diese Person Bertrand Quentin. Die wurde ja von den Medien angefeindet, ja, so quasi, was bildet sie sich ein? Sie hat ein Buch geschrieben und dann so quasi, was soll das, was will sie eigentlich überhaupt und so weiter und so fort. Sie hat dann tatsächlich jemanden gefunden, nämlich ein ehemaliges Bandmitglied, der hat sie getroffen mit ihr und hat gesagt, ich rede sehr wohl mit dir, aber du darfst nichts mitschneiden. Ich sag dir das, aber es war mir wer fragt, habe ich das nie gesagt. Und der hat definitiv festgehalten. Sagt er, der Bertrand Cantat ist definitiv ein Narzisst, ein manipulativer Mensch, der ist definitiv gewalttätig. Und das ganze System, die ganze Plattenindustrie, die Band, ja, selbst die Ex-Frau, haben ihn einfach geschützt. Speziell, und das ist jetzt meine Interpretation, wahrscheinlich die Plattenfirma, weil die null Interesse halten irgendwo, wir wissen das ja, Cash-Cow, die schlachtest du nicht. Die willst du am Laufen halten. Es hat sich dann herausgestellt, dass auch Christina Radi eigentlich gelogen hat. Mhm. Er war selbstverständlich auch ihr gegenüber gewalttätig. Im Zuge der Recherche kommt die Reporterin an jemanden aus einem Krankenhaus, der eigentlich sagt, ich hab ein Dilemma, ja, ich weiß etwas, das ich nicht wissen dürfte. Es ist mir tatsächlich in die Hände gefallen und ich kann dir nur was sagen, aber du darfst mir nicht namentlich erwähnen, noch sonst irgendwas. Der hat in einem Krankenhaus gearbeitet und ist durch Zufall auf eine Krankenakte gestoßen. Die hat er gar nicht gesucht, sondern der hat irgendwas anscheinend abgelegt und plötzlich war da diese Akte Christina Radi. Und da gab es unter anderem einen Fall, dass sie ins Spital in die Notaufnahme gegangen ist und in dieser Akte wird zum Beispiel festgehalten, dass sich die Kopfhaut gelöst hat. Aufgrund der Tatsache, dass jemand, und zu dieser Zeit war sie mit dem Bertrand Cantat zusammen, sie relativ massiv an den Haaren gezogen hat. Und als man anscheinend da irgendwie nachgefragt hat, hat gesagt, sie würde der Sache da jetzt gar nicht großartig Bedeutung schenken. Wir halten fest, Bertrand Cantat ist ein liebevoller Mann, ja, der seine Frauen ja abgöttisch liebt. Ja. Der Mann, der bis heute noch im Prinzip eine Karriere hat, ja, hat auch seine Ex-Frau Christina schwer misshandelt.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais.
Das Ende der Geschichte ist die. Cantat ist auf freien Fuß. Cantat hat selbstverständlich auf der einen Seite seine Strafe abgesessen. Das müssen wir meiner Meinung nach akzeptieren. Ja, die 8 Jahre wurde er verurteilt. Nach 4 Jahren ist er draußen gewesen. Für den Suizid seiner Frau kann man ihm nichts vorwerfen. Aber vielleicht doch, weil 2025 hat die Staatsanwaltschaft von Bordeaux beschlossen, dass es zum Ableben der Christina Radi vielleicht doch Fragen gibt. Stand heute bleibt es spannend. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, ja, ist es eigentlich irgendwo, ich weiß nicht warum, ja, ich bin kein Kind, der schnell irgendwie da gruselig wird, aber eigentlich ist das eine richtig beschissene Sache. Aber
wird da jetzt noch ermittelt oder was? Oder
naja, sie haben die Ermittlungen wieder aufgenommen, okay. Eben aufgrund dieser Dokumentation, ja, und aufgrund dieser Aussage, dieses Krankenhaus.
Ist ein Netflix-Doku, die man sehen kann,
oder? Netflix-Doku, ja, die kann man sich anschauen, ja. Die war eigentlich, also das sind 3 Folgen zu, ich müsste jetzt lügen, 45 Minuten pro Folge, was ich jetzt im Kopf habe. Die ist wirklich, wirklich gut, unter Anführungszeichen gut, ja. Und eben aufgrund dieser Aussage, ja, dieser Feststellung, dass diese Krankenakten existieren, gab es wohl Überlegungen, dass man sagt, okay, wir schauen uns das jetzt etwas genauer an. Inwieweit man da einen Fall draus machen kann, das kann man eh nicht sagen. Ja, weil die Frage ist ja, was kann man feststellen, was jetzt wirklich schuld ist. Ja, weil
waren diese Akten aus einer Zeit, wo die das erste Mal zusammen waren, oder aus dieser Zeit, wo die dann wieder zusammen waren?
Nein, die waren anscheinend aus der Zeit, wo sie wirklich zusammengelebt haben. Ja. Und das, aber das bin jetzt ich, weil das mit meiner Lebensrealität nichts zu tun hat. Nicht? Wie gesagt, jetzt hast du auf der einen Seite ja diese Ex-Frau, die das muss eh bitter sein. Ja. Jetzt stellen wir uns das vor, du bist hochschwanger, ja. Du bringst dein zweites Kind zur Welt und dein Mann verlässt dich wegen einer anderen. Das ist fürchterlich, nehme ich mal an. Ja. Oder das ist fürchterlich, das brauche ich gar nicht annehmen. Ja. Und trotz alledem ja, ist die immer noch bereit, ja, für ihn einzustehen. Und wenn man dann auch noch weiß, dass da eigentlich auch noch eine gewalttätige Geschichte unter Anführungszeichen auch noch dahinter steckt. Ist nicht, und vielleicht bin ich da zu naiv, ja, oder denke mir, das allein ist schon irre für mich. Nicht? Weil eigentlich, jetzt bin ich komplett frech, die müssen froh sein, dass den los hat. Aber wie oft hört man, dass es Gewalt in einer Beziehung gibt und die Person kann einfach sie nicht lösen. Ne?
Ja, oder es kommt ja relativ oft vor, dass Frauen dann die Männer schützen, ne? Oder nicht gegen die Männer aussagen.
Ja, ja? Absolut.
Also ich kenne da jemanden, der im Gericht öfter zu tun hat, und das ist ganz, ganz oft, dass sich dann Angehörige der Aussage entschlagen. Vielleicht auch, weil sie Angst haben, ne?
Möglicherweise, ja.
Wahrscheinlich meistens sogar.
Ich glaube sicherlich, dass da oft die Überlegung waren, dass ich sage, ich habe zwei Kinder mit dem. Was passiert da? Das nochmal, also da bin ich jetzt ehrlich, diese Lebensrealität habe ich natürlich nicht. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Nicht? Aber vor allen Dingen auch schon in der Vorgeschichte. Nicht? Wie gesagt, der verprügelt Marie Trintignant. Und nochmal, das Nasenbein war komplett zertrümmert. Ja. Die hat schwerste Schläge im Gesicht gekriegt. Die ist ins Koma gefallen. Also das waren keine vier Ohrfeigen. Das kannst du dir nur selber schönreden, aber das waren keine vier Ohrfeigen. Ja. Und dann keine Ahnung. Ja. Dann bringt das ins Bett und dann tut er mal stundenlang nichts. Aber und alles, was ich jetzt dazu Gedanken hätte, ja, das würde eigentlich dazu führen, dass ich das vielleicht relativieren würde, was ich gar nicht mag. Ich könnte mir nur vorstellen, vielleicht hat das dauert, bis das sickert. Ja. Ich habe keine Ahnung, was in einem Menschen vorgeht, der so etwas tut. Und wenn man aber dann weiß, dass der von Haus aus eigentlich eher zur Gewalt neigt, ja, dann denke ich mir, ich weiß nicht, also das ganze Bild ist für mich sehr eigenartig in gewisser Art und Weise.
Ich glaube, wir werden jetzt recherchieren, was die Marie Trintignant gerne für Musik gehört hat.
Ja, vielleicht.
Mhm. Und das spielen wir dann.
Na gut, ja. Ja, weil ich denke mir, von Noir Désir oder von Canton wird man nichts spielen. Vielleicht, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung.
Als Intro haben wir das gespielt, damit die Leute mal
einen Eindruck gewinnen.
Einen genau. Eindruck gewinnen, ja.
Oder dass die Leute vielleicht wissen, zu sagen, okay, der ist das, ja.
Ja, hat ein gutes Lied geschrieben.
Möglicherweise mehr. Ich weiß es nicht.
Wir werden es nicht erfahren.
Wir werden es nie erfahren. Wir drei werden es nie erfahren, ja.
Sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'ai su l'hiver au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver et dans ce décor banal à pleurer. C'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés, se tenant par la main, les yeux refermés vers d'autres matins. disait tranquille dans un lit creusé au cœur de la ville. Et je me rappelle avoir refermé.